Heinrich Mann heiratete zweimal. Zuerst im Kriegsmonat 1914 in München Maria Canova und im September 1939 in Nizza Nelly Kröger. Für Nelly erfüllte sich ein Lebenstraum. Jetzt war sie in aller Form die Ehefrau eines berühmten deutschen Dichters und nicht nur seine Muse. Diese Nobilitierung krönte, dass sie sich fortan auch als Schwägerin eines Literaturnobelpreisträgers fühlte, obwohl dieser sie, soweit es ging, aus seinem Leben aussperrte. Die Ehe verlief alles andere als harmonisch. Heinrich liebte seine Nelly, aber sie fühlte sich an seiner Seite unglücklich. Sie neigte zu Eskapaden, die Heinrich manches Mal zur Verzweiflung trieben. Die gesellschaftlichen Beziehungen zu den Manns, aber auch zu den Kreisen, in denen Heinrich verkehrte, überforderten sie. Es mangelte an Respekt und Anerkennung von beiden Seiten. Nelly litt, weil sie sich nicht in der Lage sah, die ihr zugedachte gesellschaftliche Rolle an der Seite ihres Mannes auszufüllen. Daran änderte auch ihre Heirat nichts, auf die sie 10 Jahre gewartet hatte. Der Krieg und der Einmarsch der Truppen im Juni 1940 in Paris erschwerten das Leben des jungvermählten Paares. Frankreich wurde in 2 Teile gespalten. In den von den deutschen Truppen besetzten nördlichen, mit Paris als Metropole, und dem Vichy-Regime im Süden unter Marschall Henri-Philippe Pétain, der mit den Deutschen kollaborierte. Die Vasallenregierung war verpflichtet, Emigranten auszuliefern, wenn die Nazis dies verlangten. Die Lage des jungen Paares verschlechterte sich mit dem Einmarsch der deutschen Truppen rapide. Heinrichs Einnahmen tendierten gegen Null. In der Depesche konnte er nicht mehr publizieren und auch sonst waren alle Zugänge zu anderen Presseorganen verstopft. Noch konnte das Paar von den Reserven leben. Aber wie lange? Zahlreiche andere Migranten wandten sich an die Manns und baten um Hilfe. Nelly tat im Einvernehmen mit Heinrich, was sie konnte. Sie versandte Pakete und tröstete, obwohl sich ihre eigene Lage zuspitzte. Zuletzt wurde ihr Mietvertrag in der Rue Alphonse K. im Herzen Nizzas, nicht weit von der Promenade des Anglais entfernt, wo sie gerade erst eingezogen waren, gekündigt. Sie mussten ausziehen und ihr Mobiliar veräußern. Es wurde einsam um sie. »Es wäre mir willkommen, in der schweigenden Menge zu verschwinden«, ließ Heinrich seinen Bruder Thomas wissen. Aber das war unmöglich. Der Blick auf das glitzernde Meer im Sommer an der Côte d'Azur entwickelte sich mehr und mehr vom Paradies zu einem Albtraum. Heinrich Mann war nun auch in den Niederungen des Exils angekommen und lernte seine Bitternis in vollem Umfang kennen. Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens am 22. Juni 1940 in Compiègne schien es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Schreckensmann Adolf Hitler ihn suchen lassen würde. Andererseits hoffte Heinrich immer noch auf ein Wunder. Ich kann gerade so gut nächstes Jahr in Berlin sein, nicht ausgeliefert, sondern hinberufen. Nicht zu wissen ist unser Bestes, meinte er. Auch zu diesem Zeitpunkt glaubte er noch daran, dass die Nazi-Herrschaft alsbald zusammenbrechen würde, weil Europa für sie eine Nummer zu groß wäre. Heinrich erwies sich einmal mehr als Träumer. Vorsorglich bat er dennoch seinen Bruder, 2 Schiffskarten zu kaufen. Vielleicht könnte sein Guthaben beim Verleger Knopf bei der Finanzierung helfen, mutmaßte er, ohne recht daran zu glauben. Heinrich und Nelly Mann verließen die Côte d'Azur erst in letzter Minute. Als sie am 12. September 1940 mit dem Zug nach Marseille aufbrachen, hatten die Deutschen Frankreich bereits fest im Griff. Sie flüchteten nicht in die gelobte Sowjetunion, sondern in die USA, wo ihnen die Hilfe des amerikanischen Emergency Rescue Committee zuteil wurde. Bruder Thomas zählte zu den Gründern. Das Komitee hatte es sich zur Aufgabe gesetzt, Migranten vor dem Zugriff der Nazis zu retten. Der amerikanische Journalist Varian Fry zählte zu den bis heute zu wenig gewürdigten Helden, die das Risiko auf sich nahmen, die Flucht zu organisieren. Im August 1940 hatte er Europa erreicht. Auf seiner Rettungsliste standen die Ehepaare Feuchtwanger, Werfel sowie Mann ganz vorne an. Die Flucht galt schon zu diesem Zeitpunkt als äußerst gefährlich, weil überall Nazi-Spitzel unterwegs waren. Besonders in den großen Hafenstädten trieben sie sich herum. Unterstützung aus Moskau durften Heinrich und Nelly nach dem Hitler-Stalin-Pakt nicht erwarten. Der Kreml kümmerte sich seitdem nicht mehr um die Migranten, die im französischen Exil in der Volksfront gegen den nationalsozialistischen Terror oder für die Ideale des Kommunismus gekämpft hatten. Nelly fiel der Abschied schwer. Sie wollte weder gehen, noch hatte sie den Mut zu bleiben. Sie vermutete allerorts Spione. Selbst Fry traute sie nicht über den Weg. Marseille war restlos überfüllt. Überall tummelten sich Migranten, mehr als in Nizza. Jedoch durften die wenigsten von ihnen auf eine geführte Flucht hoffen, wie die Gruppe der Schriftsteller, mit der Heinrich und Nelly die Schiffspassage in die Freiheit wagen wollten. Dazu zählte neben den Werfels auch Goloman. Leon Feuchtwanger und seine Frau kamen einige Tage später nach. Fry wollte den Konvoi nicht gefährden, denn die Feuchtwangers führten die Suchliste der Nazis an. Da die notwendigen Formalitäten wie ein Ausreisevisum nicht zur Verfügung standen, entschied sich Fry für eine Flucht über die Pyrenäen. Dafür mussten Heinrich und seine Frau falsche Pässe besorgen, was zur Folge hatte, dass im Reisegepäck alles zurückgelassen werden musste, was auf ihre wahre Identität hinwies. Am frühen Morgen ging es Mitte September zum Bahnhof in Marseille und von dort mit dem Zug an die Grenze nach Kreber. Der Weg über die Pyrenäen war beschwerlich. Heinrichs letzte Bergtour lag lange zurück. Bald 70 Jahre alt stand es um seine Kräfte nicht sonderlich gut. Das zu überwindende Gelände war steinig und teilweise ungesichert, obwohl es nur die östlichen Ausläufer der Pyrenäen zu überwinden galt. Viele konnten dennoch die Steige nicht ohne fremde Hilfe bewältigen. Stand sie nicht zur Verfügung, blieb nur die Passage auf allen Vieren. Heinrich stürzte und musste mehrfach von Golo und seiner Frau Nelly gestützt werden. Schließlich erreichten sie spanischen Boden. Es belastete ihn, abermals aus seinem Leben herausgerissen zu werden und einer ungewissen Zukunft entgegenzusehen. Der erste Schritt in die Freiheit führte ihn ins Land des Diktators Franco. Hätte sich ihnen dieser Weg auch eröffnet, wenn die Kommunisten im Bürgerkrieg siegreich gewesen wären, wie er es erträumt hatte? Von dem winzigen Grenzstädtchen Portbou im Nordosten Spaniens am Golf du Lion gelegen, ging es mit dem Auto nach Barcelona. Vermutlich brauchten sie für diese 180 Kilometer damals knapp 4 Stunden. Nach allem, was sie in den letzten Tagen für Strapazen auf sich genommen hatten, eine Kleinigkeit. Von Barcelona ging es mit einer Lufthansa-Maschine weiter. Diese einzige Gebieterin der spanischen Lüfte beförderte uns nach Madrid und bis Lissabon, notierte er auf den Bürgerkrieg anspielend in seinem Memoirenbuch. Doch Lissabon war genauso überfüllt wie Marseille. In einem Seebad, 1,5 Stunden von der Hafenstadt entfernt, fanden sie schließlich begleitet von freundlichen portugiesischen Helfern ein vornehmes altes Hotel. Für Heinrich stand sogleich fest, hier auf das Schiff in die Freiheit zu warten. Eine Kleinbahn führte von dort nach Lissabon. Nelly kämpfte um die Schiffskarten für den Atlantiktransfer, während Heinrich, ihr still zur Seite stehend, sinnierte, ob er nicht vielleicht doch besser in Portugal bleiben solle. Dort regierte mit Antonio Salazar ein konservativer autoritärer Diktator, der einen Mittelkurs zwischen den Kriegsmächten steuerte. Schließlich ergatterte Nelly die ersehnten Bordkarten für einen griechischen Dampfer. Er trug den Namen Nea Hellas. Es war ein stattliches Passagierschiff, das seit 1922 auf der Nordatlantikroute verkehrte. Kein Luxusliner, aber mit knapp 17.000 Bruttoregistertonnen absolut seetüchtig. Am 4. Oktober 1940 gingen sie an Bord. Als das Schiff Kurs auf den Atlantik nahm, überfielen Heinrich möglicherweise Gedanken an das Schicksal der frisch vermählten Monika Mann, die mit ihrem Gatten auf dem Schiff City of Banas auf dem Weg nach New York von einem deutschen U-Boot wenige Wochen zuvor torpediert worden war. 247 Menschen fanden den Tod. Monika überlebte. Ihr Mann kam ebenso ums Leben wie Rudolf Olden, der als Sekretär des Exilpen mit Heinrich Mann, dem damaligen Präsidenten, vertrauensvoll zusammengearbeitet hatte. Auch Olden befand sich auf dem Weg nach New York, wo er an einer Hochschule lehren wollte. Neben einer Biografie über Stresemann hatte er 1935 ein kritisches Buch über Hitler vorgelegt. Hitler, der Eroberer, Entlarvung einer Legende. Heinrich schätzte Olden, obwohl er ihn in seinen Erinnerungen unerwähnt ließ. Erwähnt wird allerdings, dass er befürchtete, die Nea Hellas könnte ebenso untergehen wie andere Schiffe unter neutraler Flagge. Hatte Thomas ihn oder Golo informiert, als sie in See stachen? Die Reise stand in eklatantem Gegensatz zu der seines Bruders 2 Jahre zuvor. Damals hielt der Frieden noch. Thomas reiste mit Katja in der Luxusklasse auf der Queen Mary, Heinrich in der Bretterklasse der Nea Hellas. Größer konnten die Unterschiede kaum sein. Ihnen sollte symbolische Bedeutung zukommen für die Jahre in den Vereinigten Staaten. Folgen wir Alma Mahler Werfel, so war die Überfahrt auf dem restlos überfüllten Dampfer einfach ekelhaft, das Essen miserabel und der Speisesaal verwahrlost. Heinrich verließ kaum die Kabine und frönte seiner alten Leidenschaft dem Malen. Er zeichnete nackte Frauen mit großen Busen. Versuchte er so, den Schmerz des Abschieds von Europa zu überwinden? Alma Mahler Werfel notierte in ihr Tagebuch, er war böse auf die ganze Welt. War er das? Oder lag es eher daran, dass er eine völlig aus den Fugen geratene Welt nicht verstand? Stalin hatte mit Hitler einen Freundschaftsvertrag geschlossen. Die kampfunwilligen Franzosen ergaben sich binnen weniger Wochen den deutschen anstürmenden Truppen und vergaßen ihre Ideale. Und nun er selbst auf der Fahrt über den Atlantik in das gelobte Land des Kapitalismus, um mit amerikanischer Hilfe sein Leben zu retten. Bei der Ausfahrt des Schiffes auf den Hafen Lissabons zurückblickend, wurde ihm wehmütig ums Herz. Er fühlte, dass dieser Hafen für ihn der letzte Bezugspunkt in Europa sein würde. Er erschien mir unbegreiflich schön. Eine verlorene Geliebte ist nicht schöner. Alles, was mir gegeben war, hatte ich an Europa erlebt. Lust und Schmerz eines seiner Zeitalter, das meines war. Aber mehrerer anderen, die vor meinem Dasein liegen, bin ich auch verbunden. Überaus leidvoll war dieser Abschied. Es sollte ein Abschied von Europa für immer sein.